Ja, wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie noch den einen Text zwischen Rom und Jerusalem, den wir nicht gelesen haben, durchsehen und auch noch die Gelegenheit lassen für Fragen oder Anmerkungen. Ist da was da? Sieht im Moment nicht so aus. Ich denke auch, der Text hat, glaube ich, inhaltlich nicht so viel Neues gebracht. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass es ihn gibt, weil er auch einer der letzten und eben ein offizieller orthodoxer Text ist. Aber ich glaube, so vom thematischen her ist nicht so sehr viel darüber zu diskutieren. Ja, was wir also heute haben, und ich denke, wir werden sicher einen Teil des Blattes mit in die nächste Sitzung, die Abschlusssitzung nächste Woche mitnehmen. Wäre also so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, ja, was hat denn dieser ganze Dialog mit der christlichen Position zur Bedeutung des verheißenen Landes zu tun? Und da sieht man natürlich auch, dass das politische Auswirkungen auf den Konflikt hier im Land hat. Ich habe jetzt zunächst mal einen Text ausgewählt, der die traditionelle christliche Position zeigt, am Beispiel von Tertullian. Auch weil es eben einer der ersten Kirchenväter ist, bereits im 2. Jahrhundert, die diese Position bringen und die wiederholt sich einfach unendlich, in den folgenden Jahrhunderten. Mal weniger, mal, mehr radikal, aber sozusagen er legt die Grundlage dafür. Und natürlich, Tertullian hat zu einer Zeit geschrieben, wo das Christentum noch eine verfolgte Minderheit war. Natürlich hauptsächlich verfolgt durch die römische Staatsmacht, aber an Orten, wo es jüdische und christliche Gemeinden gegeben hat, kann es durchaus sein, dass die Juden, die ja eine anerkannte staatliche Religion damals im Römischen Reich waren, durchaus auch nicht unbedingt nett waren zu den Christen. Also das ist etwas, was man in dieser Zeit durchaus auch noch einrechnen muss. Und natürlich in dieser Schrift Apologeticum von Tertullian geht es ihm eben auch darum, eigentlich dem Römischen Reich gegenüber zu zeigen, dass das Christentum eine legitime Religion ist. Das steht also sozusagen, das Judentum ist hier nicht sein Thema, in dieser Schrift. Er hatte auch einen Traktat gegen die Juden geschrieben. Also es ist hier in einem anderen Kontext drin, aber vielleicht auch gerade deswegen aufschlussreich. Ja, also er schreibt dazu, die Entstehung unserer Lehre datiert, wie wir schon gesagt haben, von Tiberius an. Der römische Kaiser war etwa zu der Zeit, wo Jesus geboren ist oder gewirkt hat. Mit Verhasstsein begann die Wahrheit. Sobald sie erschien, wurde sie als Feindin behandelt. Alle, die ihr fremd waren, waren auch ihre Feinde. Und zwar im eigentlichen Sinn des Wortes aus Feindseligkeit die Juden, um der Gelderpressung willen die Soldaten, aus natürlichen Ursachen auch unsere Hausgenossen selbst. Die ganze Zeit hindurch besaßen die Juden bei Gott einen besonderen Vorzug wegen der ausgezeichneten Rechtschaffenheit und des Glaubens ihrer Urväter. Daraus erblühte die Größe ihres Stammes und das Ansehen ihres Reiches. Und ein besonders großes Glück stand ihnen zur Seite infolge der Aussprüche Gottes, wodurch sie sowohl belehrt wurden, wie man sich vor Gott verdient machen könne, als auch im Voraus gemahnt wurden, ihn nicht zu beleidigen. Wie große Fehltritte sie trotzdem begangen haben, durch vermessenes Vertrauen auf ihre Väter so aufgebläht, dass sie das Gesetz in eine unheilige Art verkehrten, das würde, wenn sie es auch nicht selbst geständen, ihr heutiges Schicksal beweisen. Zerstreut, umherirrend, von ihrem heimischen Boden und Himmel verbannt, schweifen sie auf dem Erdkreise umher, ohne einen Menschen oder Gott zum König zu haben. Es wird ihnen nicht einmal erlaubt, als Fremdlinge ihr Vaterland zu betreten und zu begrüßen. Ja, also soweit dieses klassische Beispiel von Tertullian. Sind dazu Anmerkungen, vielleicht weiß nicht, wie weit Ihnen diese Positionen bekannt sind, die heute noch irgendwo in Religionsbüchern rumgeistern? Herr Reiners.
Ja, nur kurz, weil Sie nach den Religionsbüchern gefragt haben. Also ja, natürlich Also es ist ja erschreckend zu sehen, was da schon alles grundgelegt ist, aber in Religionsbüchern sehe ich das heute nicht mehr. Gott sei Dank.
Ja, dann können wir wahrscheinlich dann gleich feststellen, dass sich da doch dann seit Nostra Aetate einiges getan hat und das eben so nicht mehr kommt.
Ja, wobei, Ralf, es kommt natürlich insofern vor, als wir ja versuchen, auch so diese Spuren herzuleiten, wie die junge Kirche entstanden ist und wie sich Judenchristentum und Christentum auseinanderentwickelt haben und welche Vorurteile damit dann auch einhergegangen sind auf römischer Seite und auch auf christlicher Seite. Da kommt das dann schon vor, aber eben eingebettet, also nicht sozusagen, um zu sagen, das ist jetzt die christliche Position, sondern um zu verstehen, wie sich so ein Antijudaismus irgendwie entwickelt hat. Da habe ich das schon auch immer jetzt für die Kleinen nicht im Original, sondern im beschreibenden Text gehabt.
Ja, schon, aber nicht in der Form, dass das Vorwürfe gegen das Judentum wären, sondern dass der Versuch ist, die Zeitgeschichte darzustellen. Und nicht, also dass es Konflikte zwischen Juden und Christen gibt, natürlich, dass es Konflikte zwischen Römern und Juden gibt, aber auch Konflikte zwischen Juden und zwischen Christen und Römern und dass die sich alle gegenseitig, wie soll ich das sagen, alle gegenseitigen Animositäten richtig ausgenutzt haben zu ihrem eigenen Vorteil. Das schon, aber das jetzt also das nicht als Vorwurf gegen das Judentum als Religion, das habe ich so nicht mehr gesehen.
Nee, wenn dann auch, also nicht im Religionsbuch, da habe ich das auch nicht
Nee,
gesehen, sondern
nee.
wenn, dann bringt man das selber in diesen Kontext dann vielleicht irgendwie ein, ne? Ja.
Ja, dann können wir uns vielleicht ein bisschen den Kommentar dazu ansehen, der aus einem Buch stammt, das Alain Marchadour und David Neuhaus geschrieben haben, wo sie versucht haben, ein bisschen die Position der katholischen Kirche zum Land über die Jahrhunderte zusammenzufassen. Alain Marchadour ist ein in Frankreich geborener Exeget, Assumptionist auch, er lebt aber seit vielen Jahren in Jerusalem. David Neuhaus hat insofern eine sehr interessante Biografie, als er in Südafrika in einer jüdischen Familie, deutsche Juden, die ausgewandert waren, geboren ist, dann eigentlich als Teenager nach Israel eingewandert ist, und dann auf die Idee gekommen ist, zum Christentum zu konvertieren, einige Jahre später dem Jesuitenorden beigetreten. Und er war einige Jahre lang auch der Verantwortliche in Israel für die hebräischsprachigen Katholiken, sogenannter Patriarchalvikar von 2009, 2027, steht 2017 muss es sein, sehe ich hier gerade bei dem, was ich in der Fußnote geschrieben habe. Und ist außerdem auch Dozent an der Universität Bethlehem und dem Priesterseminar der katholischen lokalen Kirche, die natürlich von arabischen Christen besucht werden. Und er spricht auch sowohl fließend Hebräisch als auch Arabisch. Von daher also auch jemand, der sehr auf beiden Seiten involviert ist. Also von daher jemand mit einem sehr interessanten Hintergrund, der auch ja, im Konflikt hier sehr kritische Positionen eben zu radikalen jüdischen Ansprüchen übernimmt. Ja, und was Sie also dazu schreiben, ist, muss gerade mal mein Telefon leise stellen, das ging überraschend gerade. Okay. Ja, also Sie schreiben also, nachdem Sie diesen Text von Tertullian zitieren, dieser Text legt einige der wichtigsten antijüdischen Motive vor, die in christlicher Literatur immer wieder aufgegriffen werden. Die Juden sind dem Glauben ihrer Väter untreu geworden. Die Juden haben die Wahrheit verworfen in dem Moment, in dem sie erschien. Sie wurden Feinde und sogar ein Volk von Gottesmördern. Die darauffolgende Strafe wird in unpersönlicher und passiver Form beschrieben, was impliziert, dass Gott selbst für die erwähnten Sanktionen verantwortlich ist. Im Zentrum der Strafe steht die Beziehung zum Land, das Gott ihren Vorvätern gegeben hatte. Jetzt sind die Juden zerstreut, umherirrend, von ihrem heimischen Boden und Himmel verbannt. Ein unleugbarer Beweis der Strafe für ihre fehlende Treue. Der Text ist wichtig, da er eine Deutung der Geschichte enthält, die in den folgenden Generationen mehr oder weniger brutal wiederholt werden wird. Sie liefert den Christen die Rechtfertigung für die Präsenz der Juden in ihrer Mitte und für deren Exilierung vom Land. Diese theologische Lektüre der Geschichte ignoriert die Tatsache, dass die Zerstreuung der Juden wesentlich komplexer ist und der Geburt des Christentums mehrere Jahrhunderte voranging. Jüdische Migration aus dem Land folgte normalerweise auf Kriege oder Naturkatastrophen, die zu zwangsweisem Transfer oder Migration von Bevölkerungen führten. Darüber hinaus war diese Zerstreuung von einem christlichen Standpunkt aus bei weitem nicht negativ, denn die jüdischen Gemeinden der Diaspora legten die Grundlage für die Predigt der ersten christlichen Missionare, wie es in der Apostelgeschichte erzählt wird. Ja, sie bringen dann noch ähnliche Positionen, die von Johannes Chrysostomus, einem der wichtigen Kirchenväter aus Kappadokien, zu einer Zeit, wo die Kirche eben schon herrschende Macht wird, stammen in seinen 8 Reden gegen die Juden. Johannes Chrysostomus ist bekannt, berüchtigt für die Schärfe seiner Worte gegen die Juden. Und hier setzen sich auch damit auseinander, dass grundsätzlich die Anschuldigung oder die Behauptung, dass die Juden im Exil sind als Strafe Gottes, natürlich etwas ist, was es auch schon in der Bibel gibt. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und dazu schreiben sie, die Deutung des Exils als göttlicher Strafe findet sich in der Tat in der Bibel, besonders in den prophetischen Texten. Die Bibel kennt historische Ereignisse, die als göttliche Strafe verstanden werden. Dies geschieht jedoch innerhalb des bekennenden Kontexts des Bewusstseins des bestraften Volkes. Israel bekennt im Exil Gott seine Sünde und erkennt dabei die Gerechtigkeit des strafenden göttlichen Handelns an. Dies ist weder historische Analyse noch Anklage durch einen Außenstehenden, sondern Ausdruck tiefer Reue. Darüber hinaus wurde der prophetische biblische Diskurs, der gegen Israels Sünden donnerte, von Sprechern innerhalb des jüdischen Volkes in einer Verurteilung ihres eigenen Versagens zum Ausdruck gebracht. Der Prophet ist, wenn er sein eigenes Volk kritisiert, immer einer von ihnen, ein Insider, beiseite gerissen durch seine Rolle, Gottes Zorn zu verkünden. Er muss die Stimme Gottes sein, die Israels Sünden brandmarkt und es zur Umkehr aufruft. Aber er ist auch die Stimme des Volkes, die es vor Gott verteidigt. In starkem Gegensatz dazu kommt der zornige Diskurs von Johannes Chrysostomus von außen und interpretiert, richtet und verurteilt im Namen des Evangeliums und der Kirche. Und einen wichtigen anderen Unterschied in der jüdischen Tradition zur christlichen Deutung des Exils erwähnen sie auch. Die Rabbiner lehrten, dass das Exil Gottes Strafe war, aber sie bestanden darauf, dass Gott schlussendlich eine Rückkehr seines Volkes in das Land, das den Patriarchen verheißen worden war, herbeiführen würde. Ja, sind dazu Anmerkungen. Übrigens, was ich vergessen hatte, das Buch gibt es auch auf Deutsch. Es ist ursprünglich auf Englisch und Französisch erschienen. Und ich habe eben nur die englische Ausgabe, aber das ist auch auf Deutsch zu bekommen inzwischen, wer da eine ganz gute Zusammenfassung über die christlichen Positionen haben möchte. Herr Schüller.
Ich habe mal eine Frage zur Terminologie. Am Anfang des Passus, den Sie vorgelesen haben, jetzt ist ja von antijüdisch die Rede. Und man
Wenn man nach Aachen schaut, da gibt es ja auch zum Beispiel ein Buch, was erschienen ist, Antisemitismus in der Bibel, von dem Alttestamentler Simone Paganini veröffentlicht. Wie beurteilen Sie das terminologisch? Ist das antisemitisch oder ist das antijüdisch? Natürlich ist der Begriff Antisemitismus erst im 19. Jahrhundert entstanden und hat ja oft diese rassische Komponente, aber heute sozusagen wird er ja zum Teil auch auf das sozusagen die theologische Argumentation angewendet. Wie wäre da Ihre Position?
Ja, also soweit ich sehe, gibt es wirklich beides. Also es gibt eine Richtung, die alles von den ersten noch heidnisch-römischen oder griechischen Äußerungen gegen die Juden bis in die moderne Geschichte alles antisemitisch nennt. Und es gibt andere, die wirklich mehr in der alten Zeit und gerade auch in der christlichen Theologie von Antijudaismus sprechen und das Wort Antisemitismus eigentlich erst ab dem 19. Jahrhundert gebrauchen. Ich ziehe eigentlich diese Richtung vor. Ich glaube schon, dass man unterscheiden muss, ob die Dinge theologisch oder auch vor einem rassisch-nationalistischen Hintergrund benutzt werden. Und wie Sie eben sagten, es ist letztlich auch ein Anachronismus, denn das Wort, also sozusagen die Kirchenväter selber haben ja lauter Traktate Adversus Judaeos geschrieben. Also die heißen schon so gegen die Juden und ist fast eine Übersetzung, während eben von Antisemitismus spricht in der Antike noch und im Mittelalter noch niemand. Das ist also in dem Sinne wirklich ein neuer Begriff und ich halte es eigentlich für sinnvoll, das auseinanderzuhalten. Da steht vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund die Frage, ist eigentlich eine Frage eher der jüdischen Geschichtsschreibung. Da gibt es eigentlich auch zwei Tendenzen. Es gibt eine Tendenz, das ist die mehr traditionelle, die in Israel immer noch relativ verbreitet ist, die versucht, alle Phänomene von Ausschreitungen gegen Juden eigentlich als eine lange Kette von immerdauernder Feindschaft zu sehen, so wie es auch schon in der Pessacher Gadda heißt, in jeder Generation sind wir verfolgt worden. Und es gibt andere Ansätze auch von jüdischen Historikern, aber eben noch mehr außerhalb Israels, in Amerika zum Beispiel, die sagen, man muss jeden Fall von Ausschreitungen gegen Juden auch vor seinem konkreten historischen, wirtschaftlichen, sozialen Hintergrund sehen. Und natürlich auch sehen, dass es nicht etwas Pausenloses war. Es hat auch Jahrhunderte Länder gegeben, wo Juden lange Zeit in Frieden gelebt haben. Und die auch von daher vorsichtiger sind, eben von einer durchgehenden Tendenz zu reden. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, ob man eben für alle Phänomene dieselbe Terminologie benutzt oder ob man da unterscheidet. Natürlich, heute ist natürlich die Diskussion in einem noch anderen Zusammenhang, weil ja auch dann immer wieder die Frage kommt, ob Antizionismus Antisemitismus ist. Das ist natürlich nochmal was wesentlich komplizierteres. Ja, ich denke, was wir so wirklich mitnehmen können, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass einen Unterschied macht, ob Kritik oder auch Deutung der Geschichte als Strafe, ob man die seiner eigenen Geschichte bringt oder ob jemand anders die einem von außen aufoktroyiert. Und das ist vielleicht eben der springende Punkt, warum die Texte dieser Kirchenväter so schwierig klingen, denn ich könnte auch aus dem jüdischen Gebetbuch eigentlich ähnlich klingende Texte anführen, aber das sind eben von den Rabbinen selber formulierte Texte. Und das macht natürlich einen Unterschied. Ja, dann als wir Nostra Aetate, ja, Herr Reiners.
Sorry, ich musste da nochmal zucken. Ich finde schon einen entscheidenden Unterschied. Das nehme ich mal an, dass das auch in den Texten aus dem Judentum sind, die Sie jetzt meinen. Also bei den Kirchenvätern ist ja die Zukunftsperspektive nicht gegeben. Also hier Neuhaus und Marshall Dur sagen ja ganz klar, ja, natürlich gibt es jüdische Texte, die das Exil als Strafe deuten, aber es kommt immer am Ende dieser Deutung auch die Hoffnung darauf, dass die Rückkehr ins Land möglich sein wird.
Ja.
Und das lassen die Kirchenväter natürlich komplett weg.
Nein, sie würden allenfalls die Hoffnung haben, dass die Juden am Ende der Zeiten sich zum Christentum
Genau,
bekehren.
genau.
Und das ist natürlich keine Perspektive, die
Ja,
von jüdischer
genau.
Seite ertragbar
Also das
ist.
finde ich schon einen deutlichen
Ja,
Unterschied.
das allerdings. Das ist nochmal ein inhaltlicher Unterschied, da haben Sie völlig recht. Und dass eben bei aller wirklich Anerkennung, dass man das Exil als Strafe interpretiert, das ist natürlich auch nachher nochmal eine innerjüdische Diskussion, kann man zum Beispiel die Shoah in derselben Tradition sehen. Also man ist sozusagen gewohnt aus einer jüdischen religiösen Tradition, geschichtliche Katastrophen durchaus auch als göttliches Gericht zu verstehen. Aber wie weit geht das noch an der Shoah? Also da waren schon wesentlich weniger auch jüdische Theologen der Meinung, dass das noch möglich ist. Da man vielleicht auch in gewisser Weise so sehr Grenzen überschritten. Aber ansonsten hat man es ja schon in der Bibel, wo Nebukadnezar zum Beispiel wirklich als Geißel Gottes auch dargestellt wird. Also diese Texte sind da und die kann man eben, wenn sie innerjüdisch sind, sozusagen auch auf diese Weise ernst nehmen. Yes. Und man könnte dann natürlich, das war eigentlich ein Thema, auf das ich hinaus wollte, aber ich glaube, wir werden dazu nicht mehr kommen, könnte man sich heute überlegen, ob in einem gelungenen Dialog man sich gemeinsam dieser Kritik unterziehen kann auch. Das, vielleicht kommen wir beim letzten, wenigstens im Ausblick nächstes Mal noch ein bisschen dazu. Aber auf jeden Fall eben nicht, ich denke, das ist eben wichtig, auch nachher für andere Texte im Hintergrund zu behalten, dass man diese Position, dass man von außen sagt, die Juden sind bestraft worden für und haben deswegen das Land verloren, muss irgendwo klar sein, das ist was, was heute nicht mehr geht. Und, aber wir werden eben sehen, wie man die Balance hält zu dem heutigen Konflikt da. Ja, Nostra Aetate war überhaupt nicht die Rede vom Land, was insofern vielleicht auch nicht überraschend ist, dass es ja ein relativ kurzer Text ist, also muss man nicht unbedingt erwarten. Und von daher ist eigentlich der erste offizielle katholische Text, der sich mit der Frage behandelt, ist eine Erklärung der französischen Bischofskonferenz von 1973. In den evangelischen Kirchen sieht das ganz anders aus. Die evangelische Theologie hat sich viel intensiver mit der Frage des Landes behandelt. Da gibt es viel mehr Texte auch noch dazu. Und die sind auch in gewisser Weise auch was den Konflikt heute angeht, noch ein Stück komplizierter. Ja, aber bleiben wir vorläufig mal bei den katholischen Ausrichtungen. Also der Text der französischen Bischofskonferenz von 1973, vielleicht auch historisch wichtig im Hintergrund zu haben. Also April 1973 ist in dem Fall sogar auch wichtig. Das heißt, es ist 6 Jahre nach dem Junikrieg 1967, wo Israel das Westjordanland, den Gazastreifen, den Sinai und die Golanhöhen besetzt hat und ist noch vor dem Yom Kippur-Krieg. Also der erste Krieg war ein paar Monate vorher, wo natürlich noch keiner wissen konnte, dass es ihn geben würde. Und also in dieser Situation äußert sich in allgemeinen Handreichungen über die Haltung der Christen zum Judentum, äußert sich die französische Bischofskonferenz also zu dem Thema. Es ist heute schwieriger denn je, ein ausgewogenes theologisches Urteil zu fällen über die Rückkehrbewegung des jüdischen Volkes in sein Land. Angesichts dieses Ereignisses können wir als Christen in allererster Linie nicht vergessen, dass Gott dem Volk Israel einst ein Land gegeben hat, in dem sich zu sammeln es berufen ist, mit Verweis auf mehrere Bibelstellen. Im Verlaufe der Geschichte war die Existenz des jüdischen Volkes stets geteilt zwischen dem Leben unter den Völkern und dem Wunsch nach einer nationalen Existenz in diesem Land. Dieses Bestreben stellt das jüdische Gewissen vor zahlreiche Probleme. Um dieses Bestreben und die Auseinandersetzung, die sich auf allen Gebieten daran knüpft, zu verstehen, dürfen sich die Christen nicht durch exegetische Methoden mitreißen lassen, welche die Formen des gemeinschaftlichen und religiösen Lebens im Judentum verkennen. Oder aber durch gleichzeitig großzügige und vorschnelle politische Stellungnahmen. Sie müssen auf die Interpretation Rücksicht nehmen, welche die Juden selbst von ihrer Sammlung um Jerusalem geben, die sie im Namen ihres Glaubens als einen Segen betrachten. Durch diese Rückkehr und ihre Folgen wurde die Gerechtigkeit einer harten Probe unterworfen. Es handelt sich, politisch gesehen, um ein Aufeinanderprallen mehrerer Forderungen der Gerechtigkeit. Über die legitime Vielfalt der politischen Stellungnahmen hinweg kann das Weltgewissen dem jüdischen Volk, das im Laufe seiner Geschichte so viele Wechselfälle mitgemacht hat, nicht das Recht und die Mittel auf eine politische Existenz unter den Völkern versagen. Dieses Recht und diese Existenzmöglichkeiten können von den Völkern, aber auch denen nicht abgesprochen werden, die infolge der durch diese Rückkehr heraufbeschworenen lokalen Konflikte augenblicklich das Opfer von Situationen schweren Unrechts sind. So wenden wir denn unser besonderes Augenmerk diesem von Gott heimgesuchten Land zu und geben gleichzeitig der festen Hoffnung Ausdruck, es möge ein Ort sein, an dem alle Bewohner, Juden und Nichtjuden, in Frieden leben können. Juden und Christen stehen in dieser Hinsicht vor einer wesentlichen Frage. Wird die Sammlung der Zerstreuten des jüdischen Volkes, die sich unter dem Druck der Verfolgungen und des politischen Kräftespiels vollzogen hat, letzten Endes trotz aller Dramen einer der Wege von Gottes Gerechtigkeit für das jüdische Volk und zu gleicher Zeit für alle Völker der Erde sein? Wie könnten die Christen gleichgültig bleiben angesichts dessen, was sich augenblicklich in diesem Land entscheidet? Ja, soweit die erste offizielle katholische Stellungnahme. Dazu Anmerkungen? Frau Sturms.
Ich finde sie schon sehr differenziert. Einmal wirklich im ersten Abschnitt auf Seite 3 ganz stark auf eine wirklich religiöse Sicht des Problems zu fokussieren, aber dann in dem zweiten Abschnitt den politischen Aspekt und den Aspekt der ja, verschiedenen politischen Stellungnahmen zu thematisieren. Das gefällt mir sehr gut, ist auseinanderzuhalten und ich empfinde auch diese positive Perspektive eines echten Konsenses, eines echten Zusammenkommens da schon vorgedacht. Ich bin völlig überrascht, wie aktuell dieser Text ist.
Ja, noch weitere Stellungnahmen. Anita.
Ja, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass das aus französischer Perspektive entsteht, weil die, glaube ich, diesbezüglich auch eine andere Sensibilität mitbringen, also gegenüber auch, ich sag mal, Menschen mit unterschiedlichen arabischen Wurzeln, sagen wir mal so, weil sie ja selber, ich sag mal, in diesem Bereich da auch Kolonien hatten. Ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt. Die sind ja im Mittelmeerraum da überall unterwegs gewesen. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Und ich finde auch nochmal höchst aktuell, auch nochmal zu sagen, dass die biblische Interpretation den Juden selber vorbehalten ist. Und da wird ja dann nicht nochmal differenziert, also sag mal, den unterschiedlichen Strömungen da nochmal, aber sich da rauszuhalten, weil wir ja als Christen ohnehin exegetisch ja das immer auch christologisch lesen und das von daher auch also aufgrund dieser Geschichte auch schwierig ist und man sich da raushalten sollte. Und dann eben aber zu unterscheiden, die politische Dimension, also das auseinanderzuhalten, das finde ich auch, das ist ja das, was die Frau Storms gerade auch gesagt hat, wirklich sehr vorbildlich, dass man das überhaupt so auseinanderhält. Das finde ich wirklich ja, sehr gut. Könnte so, ja, so manch jemand auch heute noch von profitieren.
Ja, ich denke, man sieht da auch wirklich einen Unterschied zu eben den Texten von Tertullian und Chrysostomus, nach dem, was Marchadur und Neuhaus da angemerkt haben, dass man hier eben sagt, wir können nicht einfach von außen rankommen und sagen, wie wir das sehen, sondern man muss die jüdische Interpretation zumindest ernst nehmen und auch kennen und das sehen. Und ich glaube wirklich, dieser Unterschied, also erst einen theologischen Abschnitt zu haben und dann auf das Politische überzugehen, das ist wirklich auch eigentlich der Versuch der katholischen Kirche, der sich letztlich auch so weiterhält. Die erste Frage ist, letztlich läuft es darauf hinaus, können wir als Christen sagen, die Gründung des Staates Israel hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung? Denn eigentlich wäre das ja sozusagen, wenn man jahrhundertelang gesagt hat, die Zerstreuung der Juden ist ein heilsgeschichtliches Element, müsste man ja logischerweise dann vielleicht auch sagen, wenn es umgekehrt ist, müssen wir vielleicht unsere Heilskonzeption überdenken und können jetzt nicht plötzlich sagen, das hat nichts mehr mit Heilsgeschichte zu tun. Also da ist irgendwo eine Frage, wie interpretiere ich das heilsgeschichtlich? Und da sind sie eben wirklich sehr vorsichtig, zu sagen, wie gehen wir damit um? Und sicher auch im Blick darauf, dass eben die Kirche auch unter anderem in einem arabischen Kontext existiert und man sich auch mit sehr die Nesseln setzen kann. Und von daher hat wirklich die katholische Kirche dann mehr die Tendenz, die Frage des Landes eigentlich nicht mehr heilsgeschichtlich oder aufgrund von biblischen Texten zu sehen, sondern sobald es den Konflikt angeht, eigentlich das Prinzip der Gerechtigkeit, was natürlich auch ein biblisches Prinzip ist, das zu nehmen und sich darüber auch nachher noch sehen werden, eigentlich immer zu sagen, da muss man sich eigentlich nach dem internationalen Recht, das auf Gerechtigkeit theoretisch basiert, richten und danach richten wir unsere Position in dem Konflikt ein. Und gerade sozusagen nicht mit Bibelversen anzukommen, wie man denn nun den Konflikt lösen sollte. Und das ist vielleicht wirklich eine ganz hilfreiche Unterscheidung zu sagen, also es gibt eine religiöse Interpretation der Bedeutung des Landes, aber wie ich das heute auf den Konflikt anwende, ist nochmal eine ganz andere Frage und da eigentlich eher allgemeine ethische Kategorien für anzuwenden. Ja, vielleicht sehen wir uns auch noch dazu den Kommentar eben von Machadur und Neuhaus an. Die Erklärung markierte einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung des Diskurses der Kirche über die Juden. Dies war das erste offizielle katholische Dokument, das darauf bestand, dass die Art und Weise, wie Juden sich selbst sehen, von Christen in Betracht gezogen werden muss. In diesem Kontext fuhr das Dokument fort, ausdrücklich eine Position zu dem jüdischen nationalen Anspruch auf das Land zu formulieren. Der Text wurde sowohl von christlichen Gemeinschaften in Frankreich als auch von der jüdischen Gemeinde sehr positiv aufgenommen. Der Text wurde jedoch nicht überall enthusiastisch begrüßt, besonders nicht unter den Christen in der arabischen Welt und denen, die ihnen solidarisch verbunden waren. Die Autoren, die diese Polarisierung befürchteten, versuchten, eine politische Interpretation des Schreibens zu neutralisieren und veröffentlichten ein Kommuniqué, das betonte, dass der Text in religiösem Kontext gelesen werden solle. Es war genau die biblische Argumentation, die die erbittertsten Debatten erregte. Interessanterweise nannte der Text das palästinensische Volk auch nicht beim Namen, sondern entschied sich, die populäre jüdische Terminologie von Juden und Nichtjuden zu übernehmen. Mehr als 30 Jahre später ist es lehrreich, die Argumente der Befürworter und Gegner des Dokuments erneut zu lesen. Dem Unterstützungsbrief, der von den hebräischsprachigen Katholiken in Israel kam und den Bischöfen für ihre aus Glaube und Hoffnung kommende Perspektive jenseits der Ideologie dankte, stand im Gegensatz zu einem von 40 Jesuiten im Libanon unterzeichneten Brief, der die Befürchtung zum Ausdruck brachte, dass solche Erklärungen nur mehr zu der Verzweiflung und dem Hass, die die Bischöfe zu verringern suchen sollten, beitragen würden. Im Rückblick war dieses Schreiben jedoch ein Wendepunkt in der Entwicklung des Diskurses der Kirche über das Land, das mit der Komplexität der involvierten Angelegenheiten rang und versuchte, die Vielfalt der in die Frage involvierten Partner zu respektieren. Ich denke, das bringt die Dinge noch so ein bisschen in die Perspektive, wie schwierig es wirklich, auch trotz allem Ringen, das wir ja gesehen haben, wie es doch sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern aufgegriffen worden ist. Es gibt da noch, das hatte ich auch in der Fußnote erwähnt, es gibt da noch eine Stellungnahme der US-amerikanischen Bischöfe und der brasilianischen Bischöfe, die sich ähnlich zu dem Thema geäußert haben und als erstes wirklich allgemeinkatholisches päpstliches Schreiben haben wir eben den Text von Johannes Paul II., das apostolische Schreiben Redemptionis Anno von 1984, also gut 10 Jahre später. Und da schreibt er: Es ist natürlich, in diesem Zusammenhang in Erinnerung zu rufen, dass sich in der Gegend zwei Völker, die Israelis und die Palästinenser, seit Jahrzehnten in einem Antagonismus, der unlösbar scheint, einander gegenüberstehen. Die Kirche, die auf Christus als den Erlöser blickt und sein Bild im Antlitz jedes Menschen sieht, erfleht Frieden und Versöhnung für das Volk des Landes, das seines war. Für das jüdische Volk, ich habe dann gesehen, weil ich den Rest des Satzes nicht so gut verstanden hatte, habe ich nochmal in der italienischen Fassung, die vermutlich das Original ist, nachgesehen. Und da steht hebräisches Volk, interessanterweise. Keine Ahnung, warum das im Englischen nicht beibehalten worden ist. Also für das jüdische bzw. hebräische Volk, das im Staat Israel lebt und in jenem Land so kostbare Zeugnisse seiner Geschichte und seines Glaubens bewahrt, müssen wir die gewünschte Sicherheit und die geschuldete Ruhe fordern, die das Vorrecht jeder Nation und Bedingung für Leben und Fortschritt jeder Gesellschaft ist. Das palästinensische Volk, das seine historischen Wurzeln in jedem Land findet, in jenem Land findet und seit Jahrzehnten zerstreut ist, hat das natürliche Recht, durch Gerechtigkeit wieder ein Heimatland zu finden und in der Lage zu sein, mit den anderen Völkern der Gegend in Frieden und Ruhe zu leben. Alle Völker des Nahen Ostens, jedes mit seinem eigenen Erbe spiritueller Werte, werden die tragischen Ereignisse, in die sie involviert sind, ich denke an den so hart geprüften Libanon, ist genau der Höhepunkt des libanesischen Bürgerkrieges und der israelischen Besatzung in den Jahren, nicht überwinden können, wenn sie nicht den wahren Sinn ihrer Geschichte wiederentdecken, die sie aufruft, durch den Glauben an den einen Gott redlich in gegenseitiger Zusammenarbeit miteinander zu leben. Ja, das ist also in dem Kontext, wo eigentlich hauptsächlich Johannes Paul II. Über die religiöse Bedeutung Jerusalems für die drei monotheistischen Religionen spricht. Und diese Worte über das Land als Ganzes sind ein bisschen ein Anhang dem Hauptthema Jerusalem. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Sturms?
Da wird ja eine Position benannt, bezogen auf das palästinensische Volk, in dem es heißt, sie haben das natürliche Recht, durch Gerechtigkeit wieder ein Heimatland zu finden. Und dieses Wieder setzt ja eigentlich logisch voraus, dass sie eine alte Heimat verloren haben und die muss ersetzt werden durch eine andere. Und damit wird natürlich eben in der Diskussion, eine Position eingenommen, die für jemanden im Libanon, in Palästina so in dieser Form schwer erträglich ist.
Ich bin tatsächlich über diese Formulierung gestolpert und deswegen eben in den italienischen Text gegangen, weil ich sie zumindest missverständlich fand. Also der Gedanke ist natürlich, also er schreibt ja, das palästinensische Volk ist seit Jahrzehnten zerstreut. Damit geht er natürlich auf das palästinensische Flüchtlingsproblem von 1948 ein, was eben dazu führt, dass Palästinenser in Flüchtlingslagern einerseits innerhalb des Landes, eben im Westjordanland und in Gaza leben, aber auch in Flüchtlingslagern in Jordanien, Syrien, Irak und natürlich eine palästinensische Diaspora in der ganzen Welt existiert. Und es ist einerseits, denke ich, schon klar, dass er ja sagt, auch Palästina oder das verheißene Land ist auch das Land des palästinensischen Volkes. Aber dadurch, das heißt, wieder ein Heimatland zu finden, das könnte man auch so interpretieren, als könnte man ihnen vielleicht ein anderes Land als Heimatland geben. Und
Genau.
das finde ich, also ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Sondern der Gedanke ist, dass sie wieder Palästina auch als ihre Heimat haben können. Aber es ist auf eine etwas merkwürdige Weise formuliert, finde ich.
Okay, danke.
Herr Reiners.
Was mir jetzt hier fehlt, ist der Hinweis darauf, dass man auch die jüdische Sicht auf das Land mit einbeziehen sollte. Das hatten die französischen Bischöfe ja noch. Naja, eingeführt und gesagt, das wäre notwendig. Das finde ich jetzt hier bei Johannes Paul II. Gar nicht mehr wieder, sondern er hat jetzt zum ersten Mal die Palästinenser benannt und es klingt ein bisschen so, als wenn er zwischen dem jüdischen Volk und dem Staat Israel unterscheidet. Das hat man ja gerade auch so angesprochen. Er spricht gar nicht mehr davon, dass ja, dass man in der Diskussion eben auch die Interpretation des Landes aus jüdischer Sicht mit berücksichtigen soll. Das vermisse ich.
Also es ist wirklich die Frage, also ein Grund könnte sein, dass er eben vorher über die Bedeutung Jerusalems spricht und da etwas zu der Bedeutung Jerusalems für das jüdische Volk aussagt. Aber es könnte durchaus auch eine bewusste Entscheidung zu sein, ich gehe den Konflikt als einen politischen Konflikt, der nach dem Prinzip von Gerechtigkeit gelöst werden muss, an und lass eigentlich die anderen Dinge beiseite. Und das ist etwas, womit sich eben im Gegensatz zu manchen evangelischen Theologien die katholische Kirche sich bis heute eben schwer tut, zu sagen, wirklich heilsgeschichtlich zu analysieren, ob sie irgendeine Antwort auf die Frage haben, wie heilsgeschichtlich die Existenz des Staates Israel zu interpretieren ist. Und ich glaube, das ist einerseits, weil es eben ein politisches Problem ist, aber es ist halt auch ein theologisches Problem. Und von daher, ja, ist schwer zu sagen, ob er dem bewusst entgehen wollte, um eben nur auf der Schiene der Gerechtigkeit zu bleiben. Oder ob einfach in dem Kontext dieses Schreibens sozusagen man nicht unbedingt, das ist sozusagen keine ausführliche Abhandlung über die Frage des Landes. Wir werden gleich im Text der päpstlichen Bibelkommission dann noch einiges ausführlicher zu sehen, dass er wirklich ein Text ist, der sich wirklich intensiv mit den biblisch relevanten Texten befasst. Cole.
Ja, ich wollte nur noch erwähnen, ich dachte, in 1984 ist noch nicht der Staat Israel erkannt von den katholischen Kirche. Das kommt
Ja,
erst
richtig. Das ist, glaube ich, in den
1960.
90er Jahren dann.
90er Jahre. Ja, darum. Das ist auch wichtig. Es ist so eine Entwicklung, die ich lese, von mir denken drüber, aber. Und ich weiß auch, dass es, das müssen die anderen gleich auch wissen, dass es ganz schwierig war, um das im Vatikan durchzukriegen, diese Erkennung. Ne?
Ja, und eben auch aus den beiden genannten Gründen. Also die Frage, ob man diplomatische Beziehungen zu Israel haben kann, das war eben einerseits eine politische Frage, welche Folgen wird das für Christen in arabischen Ländern haben, aber es war durchaus auch eine theologische Frage, was machen wir mit unserer althergebrachten Theologie? Wie können wir jetzt plötzlich sozusagen, wenn ich diplomatisch den Staat Israel anerkenne, ist das ja letztlich auch eine theologische Anerkennung. Und bis man so weit war, das irgendwie auseinanderzubekommen, das hat eine Weile gedauert. Und wenn wir gleich den Text der Bibelkommission lesen, der ist aus
Genau.
einer Zeit, wo eben ja schon diplomatische Beziehungen bestehen.
Danke.
Ja, ich denke, dann schauen wir uns den ausführlicheren Text der päpstlichen Bibelkommission an. Wir hatten ja schon einige Teile aus diesem Text, die sich eben mit dem Verhältnis von Judentum und Christentum befassen, gesehen. Und da war ja auch so wirklich eine ganz zentrale Aussage, die sicher weit über Nostra Aetate hinausgeht, zu sagen, dass die Juden einen legitimen Weg haben und dass die jüdische Bibelauslegung ein legitimer Weg der Interpretation ist. Das ist also sicher das große Neue auch an diesem Text. Und ich hatte damals, weil ich eben jetzt auf das ausführlicher kommen wollte, den Abschnitt über die Verheißung und das verheißene Land rausgelassen. Also der kommt jetzt also nachgetragen. Als zweiter Abschnitt unter dem Kapitel die Verheißungen geht es eben um das verheißene Land. Jede Gruppe von Menschen möchte gern dauerhaft ein Stück Land bewohnen. Sonst bleibt sie im Status des Fremden oder Flüchtlings, allenfalls geduldet oder im schlimmeren Fall ausgebeutet oder ausgegrenzt. Israel ist aus der Knechtschaft Ägyptens befreit worden und hat von Gott die Verheißung eines Landes erhalten. Die Einlösung dieses Versprechens wird Zeit brauchen und wird im Laufe der Geschichte zu einer Reihe von Problemen führen. Für das Volk der Bibel bleibt das Land selbst nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft Gegenstand der Hoffnung. Wen der Herr segnet, der wird das Land besitzen. Dann kommen jetzt die Aussagen im Alten Testament. Die hebräische Bibel kennt den Ausdruck verheißenes Land oder gelobtes Land nicht, da sie kein Wort für verheißen besitzt. Also das Zweite habe ich ein Problem mit, denn es gibt durchaus ein Verb, haftachah, laftiach, verheißen, des Öfteren vorkommt. Also wie sie oft, ist mir nicht ganz klar, wie sie grundsätzlich sagen, dass es kein Wort für Verheißung gibt. Dass es den Ausdruck verheißenes Land nicht gibt, also in diesem, das stimmt. Sie gibt den Gedanken durch das Futur des Zeitworts geben wieder oder durch das Zeitwort schwören. Das Land, von dem er eidlich zugesichert hat, ist dir zu geben. In den Abraham betreffenden Überlieferungen ergänzt die Verheißung eines Landes diejenige künftiger Nachkommenschaft. Es handelt sich um das Land Kanaan. Gott erweckt in Mose einen Anführer, der Israel befreien und ins gelobte Land geleiten soll. Doch das Volk in seiner Gesamtheit bringt nicht den notwendigen Glauben auf. Von den Gläubigen der Anfangszeit werden nur sehr wenige die lange Wanderung durch die Wüste überleben. Erst die junge Generation wird ins Land einziehen. Mose selbst stirbt, ohne es betreten zu haben. Unter der Führung Josuas werden die Stämme Israels im verheißenen Lande sesshaft. Für die priesterliche Überlieferung muss das Land von nun an unbefleckt bleiben, denn Gott selbst wohnt in ihm. So ist die Verleihung des Landes an sittliche Reinheit gebunden und an die alleinige Verehrung des Herrn unter Ausschluss fremder Götter. Auf der anderen Seite gehört das Land Gott allein. Wenn die Israeliten es bewohnen, dann als Fremde und Halbbürger, wie einst die Patriarchen. Nach der Herrschaft Salomos zerfällt das ererbte Land in zwei rivalisierende Königreiche. Die Propheten prangern den Götzendienst und die Verstöße gegen die soziale Gerechtigkeit an. Sie kündigen die Strafe an, den Verlust des Landes, das von Fremden erobert werden wird, und Fortführung der Bevölkerung in die Gefangenschaft. Freilich halten sie stets eine Tür für die Rückkehr und eine neue Besetzung des verheißenen Landes offen, nicht ohne die zentrale Rolle Jerusalems und seines Tempels hervorzuheben. Später öffnet sich die Perspektive für eine endzeitliche Zukunft. Das verheißene Land bleibt dabei ein fest umrissener geografischer Raum und wird zugleich Anziehungspunkt für die Völkerwelt. Beim Thema des Landes darf nicht übersehen werden, in welcher Weise das Buch Josua die Landnahme beschreibt. Mehrere Texte sprechen von der Weihe der Früchte des Sieges an Gott im sogenannten Bann, Cherem. Diese Handlung schließt zum Zweck der Vermeidung der Befleckung durch fremde Religion die Verpflichtung ein, die Orte und die Gegenstände des heidnischen Kultes, aber auch jedes Lebewesen zu vernichten. In ähnlicher Weise schreibt Deuteronomium 13, 16 bis 18 für eine israelitische Stadt vor, die sich dem Götzendienst ergeben hatte, alle Bewohner umzubringen und die Stadt durch Feuer völlig zu zerstören. Zur Abfassungszeit des Deuteronomium, wie auch des Josua-Buches, war der Bann ein theoretisches Postulat, da es in Juda keine nicht-israelitische Bevölkerung mehr gab. So klingt die Vorschrift des Banns wie eine Rückprojektion späterer Besorgnisse in die Vergangenheit. In der Tat bemüht sich das Deuteronomium, die religiöse Identität eines Volkes zu stärken, das der Gefahr fremder Kulte und gemischter Ehen ausgesetzt war. Im Übrigen wird man sich zum Verständnis des Banns drei Gesichtspunkte vor Augen halten müssen, die für die Interpretation wichtig sind. Einen theologischen, einen sittlichen und schließlich einen eher soziologischen. Die Anerkennung des verheißenen Landes als unveräußerliches Eigentum des Herrn. Die Notwendigkeit, dem Volk jede Versuchung zu ersparen, die seine Treue gegenüber Gott hätte gefährden können. Und schließlich diese menschliche Versuchung, die Religion mit den abwegigsten Formen des Rückgriffs auf Gewalt zu vermischen. Das Neue Testament entwickelt das Thema des verheißenen Landes nur wenig. Die Flucht Jesu und seiner Eltern nach Ägypten und ihre Heimkehr ins Land Israel zeichnen offensichtlich den Wanderweg der Vorfahren nach. Eine theologische Typologie durchzieht diesen Bericht. In der Rede des Stephanus, die die Geschichte in Erinnerung bringt, stehen die Wörter verheißen und Verheißung neben Land und Erbe. Der Ausdruck Land der Verheißung, der im Alten Testament fehlt, findet sich im Neuen, Hebräer 11, 9. An einer Stelle, die die geschichtliche Erfahrung Abrahams wiedergibt, aber nur um ihren vorläufigen, unabgeschlossenen Charakter und ihre Ausrichtung auf die absolute Zukunft der Welt und der Geschichte zu unterstreichen. Für den Verfasser ist das Land Israel nur dazu da, um symbolisch auf ein anderes, auf ein ganz anderes Land zu verweisen, die himmlische Heimat. Eine Seligpreisung lässt den gleichen Übergang von einem geschichtlichen, geografischen Sinn zu einem offeneren erkennen. Die keine Gewalt anwenden, werden das Land erben. Das Land kommt hier dem Himmelreich gleich, und zwar im Sinne einer zugleich gegenwärtigen und zukünftigen Eschatologie. Die Verfasser des Neuen Testaments führen nur einen Prozess symbolischer Vertiefung weiter, der bereits im Alten Testament und im zwischentestamentarischen Judentum eingesetzt hatte. Dabei darf freilich nicht in Vergessenheit geraten, dass Israel von Gott ein konkretes Land verheißen worden ist und dass es dieses Land auch tatsächlich zum Erbe erhalten hat. Dieses Geschenk des Landes war nur gebunden an die Treue zum Bund. Ja, vielleicht sehen wir auch noch die paar Sätze von Marschallur und Neuhaus zu diesem Text. Die inhärente Spannung von Verheißung und Geschenk auf der einen Seite und von Bedingungen der Treue auf der anderen Seite ist eine wichtige Erinnerung an die Komplexität des Themas des Landes im biblischen Narrativ. Indem das Dokument das Land innerhalb der zeitgenössischen katholischen Bibelauslegung versteht, warnt es vor zwei Gefahren, die in christlicher Auslegung auftreten. Die eine ist eine Allegorisierung, die die Geschichte völlig spiritualisiert und in der sich konkrete Gegebenheiten wie das Land auflösen. Dennoch, so unterstreicht das Dokument im Weiteren, besteht eine zweite Gefahr darin, die Legitimität einer christlichen Lektüre des Alten Testaments und der in ihr implizierten christologischen Interpretation zu leugnen. Hinsichtlich des Landes ist das im Blick behalten der gesamten christlichen Bibel als Einheit ein wichtiger Schlüssel für die christliche Auslegung, besonders im Zusammenhang des Konflikts, der das Heilige Land heute bedrängt. Ja, soweit dieser Text, bei dem man, denke ich, auch nicht vergessen darf, dass er eben wirklich ein Text ist, der sich theologisch mit der Bibel und dem jüdischen Volk als Volk der Bibel auseinandersetzt und nicht ausdrücklich den Konflikt anspricht. Das ist etwas, denke ich, das man im Text nicht suchen darf, weil es hier wirklich um Bibelexegese geht. Anmerkungen dazu. Herr Reiners.
Also, ich merke jetzt einfach mal an, dass ich irgendwie ratlos bin.
Was macht Sie ratlos?
Ja, irgendwie warte ich die ganze Zeit ein bisschen darauf, dass ich so was Konkretes erfahre, über wie man jetzt damit umgehen kann. Also, es kommt mir die ganze Zeit so vor, als wenn diese Dokumente zeitlos sind. Und ich glaube, das liegt daran, dass seit ich mich damit beschäftige, ich immer nur erlebe, dass es irgendwie nicht vorwärts geht und dass die Probleme so komplex sind, dass sie sich vielleicht nicht lösen lassen. Und hier denke ich, ja, das, was vor 50 Jahren geschrieben worden ist, könnte heute geschrieben sein. Und die Probleme sind irgendwie klar, theologischer wie politischer Natur. Tja.
Okay, Herr Aust.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe große Bauchschmerzen bei diesem ganzen Thema. Ich merke aber auch, dass also ich lese das gerade auch zum ersten Mal. Ich komme leider immer nicht dazu, das gut schon mal vorzubereiten. Aber also diese ganze Frage, wer entscheidet eigentlich, wem was an Land gehört, das ist ja weltgeschichtlich ein total verrücktes Ding. Also wir schieben Leute hier an den Grenzen ab, weil wir meinen, das sei unser Land und hier dürfen keine Fremden rein. Und das dann noch theologisch zu begründen, dass es einen Gott gäbe, der irgendwie Menschen Land zuweist, das finde ich durchaus absolut abwegig und fragwürdig. Und das ist auch gar nicht meins, sondern die Frage ist, gehört uns dieser Globus nicht insgesamt als Menschheit und müssen wir irgendwie damit zurechtkommen? Auch im Hinblick auf Klimawandel ist das ja alles noch viel drängender. Und ich sehe aber, die Geschichte entscheidet nach dem Recht des Stärkeren. Das sehen wir in der Ukraine, das sehen wir gerade in Israel. Also ich sage jetzt mal, ja, ich nenne sie mal tatsächlich Faschisten, da kann man auch drüber reden, aber die, die gerade das Sagen in Israel haben, auch Herr Netanyahu, entscheiden gerade, wir sind die Stärkeren und wir holen uns einfach das Land und wir verdrängen einfach die Menschen, die da vielleicht auch noch ein Recht drauf hätten. Also das, was wir hier lesen, diese Idee, Zwei-Staaten-Lösung, das ist ja alles ganz schön, aber das ist doch längst nicht mehr Realität, sondern der Stärkere setzt sich durch. Und zwar mit Unterstützung der anderen Stärkeren. Also was weiß ich, Unterstützung der USA. Also die, die gut bewaffnet sind, die stark sind, die setzen sich durch. Und alle anderen haben Pech, verhungern, ertrinken, was auch immer. Also ich merke, das wühlt mich total auf. Und das theologisch zu begründen, das lehne ich absolut ab. Also entweder gibt es einen Gott und der hat diese Welt erschaffen, dann haben wir als Menschen, als Spezies das Recht auf dieser Erde zu leben. Wir kriegen es halt nur nicht hin, weil es geht immer um Verteilungskämpfe und das werden wir auch nie lösen. Also ich bin da völlig desillusioniert. Also ich lese das und denke mir, ja, das ist alles schön, dass man sich da hier so viele theologische und politische Gedanken macht. Wir werden es, glaube ich, nicht lösen. Also ich denke da mittlerweile sehr apokalyptisch und denke, am Ende werden wir diese Welt nicht retten, sondern sie wird untergehen. Vielleicht ist das dann genau das, was im Endgericht angekündigt wird und vielleicht ist es sogar, weiß ich nicht, vielleicht brauchen wir genau diese Hoffnung. Also ja, also es klingt jetzt sehr pessimistisch, aber manchmal denke ich nach mir die Sintflut.
Sie würden sagen, alle diese sorgfältige Exegese, wie soll man denn nun die Landnahme alles verstehen, ist eigentlich sinnlos und hilft uns nichts für. Ja, Herr Reiners, Sie hatten sich zwischendrin noch mal gemeldet. Okay, Frau Sturms.
Ich würde gerne mal zu dem Begriff der Heimat zurückgehen und einfach zu sagen, es gibt ja anthropologische Grundkomponenten, dass Menschen verortet sein wollen, verwurzelt sein wollen, dass sie mit ihrer Gemeinschaft an einem bestimmten Ort sein wollen. Und ich glaube, ich bin nicht so pessimistisch wie Herr Aus, sondern ich glaube, wenn wir dem anderen das Recht zugestehen, auch seine Heimat zu finden, und dann sagen können, du hast ein Bedürfnis nach Heimat und ich habe ein Bedürfnis nach Heimat. Und jetzt versuchen wir, die geringen Ressourcen, die wir haben, zu verteilen. Ich glaube wirklich, ich glaube, dass wir jetzt nicht in einem apokalyptischen Endkampf sind, sondern ich glaube, dass wenn immer mehr Menschen genau bereit sind, das Recht des anderen anzuerkennen, wir in eine Diskussion reinkommen, die lösungsorientiert ist und nicht konfliktorientiert ist. Und ich glaube, dass ich sehr positiv bin und glaube, dass es notwendig ist, durch viel Aufklärung in einen Dialog miteinander einzutreten, wo man aus Ideologie rauskommt, weil das ist ja das, was Herr Aust auch beschreibt. Diese Kriege werden ja auch von Ideologien getragen. Und wenn wir es schaffen, aus dieser ideologischen Bindung rauszukommen und uns wirklich auf unser Menschsein konzentrieren, wir zu Lösungen gelangen werden.
Direkt eine Reaktion darauf, Herr Aust.
Ja, sehr gerne. Also ja, also klar, also das klang jetzt sehr negativ, aber also ich gebe zu, die letzten Jahre haben mich zum Teil wirklich ja desillusioniert und ich bin auch also manchmal ganz schön runtergezogen, weil ich bin ja, also ich bin groß geworden, das sage ich auch meinen Schülern, damit sie das nachvollziehen können, dass das vielleicht heute anders ist. Und ich versuche da auch die Fahne hochzuhalten und versuche auch mich nicht runterziehen zu lassen. Also ich bin in dieser Bewegung 89 irgendwie groß geworden, ne? Irgendwie Wiedervereinigung und Osteuropa und EU-Integration und so. Die Kriege wurden weniger gefühlt, die Krisen auch weniger. Und aber im Moment sehe ich es irgendwie nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Multikrisen nehmen zu. Und also ja, also ich will das auch nicht aufgeben. Also ich sehe schon auch irgendwie, dass wir, also gerade in der Erziehung unserer jungen Menschen, dass wir da irgendwie klar zu Optimismus und Kooperation und ja, jeder Mensch hat eine Würde und so weiter und wir müssen kooperieren und miteinander irgendwie zurechtkommen. Das ist schon auch so meine Erziehung irgendwie. Aber ich merke selber, dass ich echt manchmal ich mich selber immer wieder hochkämpfen muss, dass ich eben nicht daran verzweifle, ne, an diesen vielen Krisen, die wir so haben. Also ja, das ist wirklich so mein innerer Konflikt, den ich habe.
Ja, Anita.
Ja, also ich verstehe den Frust gut, aber also ich sag mal, da, ich finde schon, dass da auch spannende Aspekte drin sind, die nochmal betonen, das Land, und da würde ich jetzt auch sagen, durchaus mit Schöpfungsbezug, die Erde, also ich würde das Land auch als die Erde bezeichnen, gehört Gott. Und die Menschen sind immer zu Gast und ihnen ist der Auftrag gegeben, gerecht mit diesem Land umzugehen und ich sag mal, Gott zu ehren und Gott zu geben, was Gott gehört und sich in entsprechender Weise gegenüber ihren Mitmenschen auch zu verhalten. Das steckt da ja eigentlich, also in dem Abschnitt, wo es um den Bann geht, das ist ja total kompliziert, diese Joshua-Geschichte. Ich sag mal, da habe ich jetzt das Glück, dass ich mit Tamar auch das furchtbare Joshua-Buch gelesen habe. Und das Ringen der Rabbinen auch darum und um die Frage von, ja, was heißt das denn eigentlich? Und das, also ich finde, für mich ist eher die Schwierigkeit, dass man darin so eine Linie sieht. Und so bin ich eigentlich auch exegetisch groß geworden, zu sagen, es gibt eine Entwicklung und hin zu einer Spiritualisierung. Das steht ja hier unten in dem letzten Abschnitt auf der Seite 6. Die Verfasser des Neuen Testaments führen nur einen Prozess symbolischer Vertiefung weiter. Und das weiß ich gar nicht. Also es nur symbolisch zu sehen, finde ich schwierig, weil es geht schon darum, um diese Geschichte, um das Hier und Jetzt und wie gehen wir verdammt nochmal mit diesem Land, mit dieser Erde im Hier und Jetzt rum. Und da kann es nicht sein, also da kann mir das himmlische Jerusalem in Anführungszeichen gestohlen bleiben, Entschuldigung, wenn wir es hier nicht hinkriegen. So, und das finde ich schon auch so also so ein Problem des Christentums, das finde ich übergriffig an der Stelle zu sagen, weil ich es eher so verstanden habe, dass es immer wieder unterschiedliche Formen gibt innerhalb des Judentums, also ich sage jetzt mal Niederlassungsformen von Landnahme, von Hirten, von konkurrierenden Stämmen und so weiter. Und es ist immer wieder die Frage, wie gehen wir auch mit dem Land um? Wie wird das wenige Brot, das da ist, in Anführungszeichen verteilt? Und wenn man sesshaft wird, welche Abfolge gibt es? Und gibt es das Erlassjahr und so weiter? Das sind ja Dinge auch, die aus dem Jüdischen eigentlich kommen. Und ich sag mal, ich sehe Jesus da eher auch in dieser Tradition. Die ganzen Gleichnisse, die alle aus dem landwirtschaftlichen Bereich genommen sind, die haben alle was mit dieser Gerechtigkeit zu tun. Und also das fände ich total spannend, wegzukommen vom Landbesitz hin zu sagen, es geht im Grunde genommen, der Auftrag ist, mit diesem Land so umzugehen, dass dieses Land in alle nächsten Generationen weitergegeben werden kann. So, und das gibt es ja auch innerhalb des Judentums und das fair zu verteilen. Und zwar im Hier und Jetzt fair zu verteilen. Das finde ich, steckt da auch drin, aber das wird jetzt hier nicht so ausgearbeitet. Aber das sind Aspekte, die da drin sind, die man vielleicht noch verstärken könnte.
Wobei eben schon im Satz nach dem Satz, den du zitiert hast, sagen sie ja immerhin doch ausdrücklich, dabei darf freilich nicht in Vergessenheit geraten, dass Israel von Gott ein konkretes Land verheißen worden ist. Also da versucht man schon so ein bisschen den Spagat zu machen. Und natürlich gibt es eigentlich ziemlich verbreitet in jüdischer Theologie, vor dem Zionismus zumindest, in Deutschland ist da Samson Raphael Hirsch im 19. Jahrhundert ganz wichtig zu sagen, Das Land ist gegeben, um darin die Tora zu leben, um eine Möglichkeit zu geben, eben auch alle die gesellschaftlichen Gebote der Tora, die an einem konkreten Ort leben zu können. Und dann auch, und wenn man das nicht mehr tut, dann hat auch das Land keinen Wert. Das ist dann natürlich die Folgerung. Das denke ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der, wie gesagt, in der jüdischen Theologie sehr stark vertreten ist. Herr Reiners.
Ja, ich musste das eben erstmal ein bisschen sacken lassen, deswegen habe ich die Hand wieder runtergenommen. Also ich kann das, also ich finde da sehr viele Aspekte in der Landidee drin, die ich für mich oder fürs Christentum, für unsere westliche Welt adaptieren kann und von der ich denke, da haben wir noch viel zu tun, um das zu erreichen. Aber ich finde vor allem, dass wir jetzt auch gerade bei unserer Diskussion eben von unserem Blick ausgehen. Also wir leben in Deutschland und wir sind Christen und wir haben unsere 2000-jährige Geschichte und wir in Deutschland haben das Glück, dass unsere territoriale Integrität seit 80 Jahren nicht mehr in Frage gestellt worden ist oder sagen wir mal mit dem Beitritt des Saarlands nicht mehr, dass aber die Landnahme in erster Linie in der Geschichte überhaupt einfach nur eine politische und militärische und eben das Recht des Stärkeren war, das kann man ja nicht leugnen. Also das erleben wir ja jetzt gerade in der Ukraine. Und zum Glück ist es in der Ukraine, also zum Glück für die Ukraine ist es so, dass es da kein religiöses Motiv noch dahinter gibt, sondern nur ein Machtmotiv. Aber gerade im Land Israel gibt es dieses religiöse Motiv. Und deswegen, glaube ich, kann man es auch nicht weglassen. Also wir können ja nur dankbar sein, dass wir das Problem nicht haben. Aber es ist ja da. Also ich glaube, weil Sie das eben sagten, Herr Aus, ich glaube, man kann es nicht einfach beiseite schieben. Es geht, glaube ich, nicht ohne eine Lösung dieser theologischen Frage. Wie ist das zu verstehen? Also ist das Land Israel ein Land, in dem Juden ohne Bedrängnis die Tora leben können müssen? Ist das dann schon erreicht? Oder muss es ein Staat Israel sein? Also ich glaube, diese Frage kann man nicht ausblenden und die können wir nicht lösen. Das meine ich. Also das, was wir hier gerade diskutieren, das können wir machen, aber dann diskutieren wir ohne die israelische Perspektive und ohne die jüdische Perspektive. Und das ist doch eigentlich genau die Quintessenz des ganzen Seminars, dass wir das nicht machen können.
Also ich bin wirklich keine Expertin für den Ukraine-Krieg, aber ich glaube zumindest, die russische Kirche hat durchaus auch einige theologische Vorstellungen davon, dass von einem russischen Reich, das Grenzen hat, die die Ukraine und andere Länder durchaus einschließen. Also ich glaube, da ist eine Landfrage, die durchaus auch einen theologischen Hintergrund hat. Was mich jetzt, wir kommen gleich noch zu den anderen Meldungen, was mir aufgefallen ist von Anfang an bei Ihren Reaktionen, dass Sie die Äußerungen des Textes über das Land nicht nur spezifisch sozusagen auf das verheißene Land in der Bibel gesehen haben, sondern das in gewisser Weise so als ein Paradigma für Landstreitigkeiten überall auf der Welt sehen. Und das fand ich eigentlich spannend, wie weit man sowas, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen, sozusagen. Für mich ist auch so klar, das sind biblische Texte, die sich mit dem konkreten Land, das bestimmte geografische Grenzen, ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen irgendwo zwischen Ägypten und Mesopotamien ist. Und alle diese biblischen Texte befassen sich damit. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das sozusagen auf andere Länder oder auf andere Konflikte übertragen könnte. Natürlich fällt mir inzwischen ein, dass das natürlich ja in der Geschichte geschehen ist. Man hat diese biblischen Texte benutzt, um Nordamerika zu erobern, um Lateinamerika zu erobern, Südafrika etc. Solche Fälle gibt es auch. Aber da müsst, und das ist eigentlich auch sehr spannend. Ich denke, heutige. Da befasse ich mich auch immer mehr mit, zu sehen, wie heutige israelische Theologie eigentlich wahrscheinlich unbewusst von diesen christlichen Theologien der Landnahme der neuen Welt beeinflusst ist. Da sind eine Menge an Parallelen der Bibellektüre da. Aber eben, ich denke, wie Sie sagten, in Deutschland gerade sind solche Fragen, also ich denke auch damals, als Frankreich noch der Erzfeind war, das war letztlich keine theologische Frage. In Nordirland noch mal was anderes wieder natürlich. Aber in dem Sinne kann man in Deutschland vielleicht wirklich sagen, wir müssen uns nicht mit irgendeiner Landtheologie befassen, sondern da ist vielleicht wirklich, was der erste Satz oder die ersten beiden Sätze, jede Gruppe von Menschen möchte gern dauerhaft ein Stück Land bewohnen, sonst bleibt sie im Status des Fremden oder Flüchtlings, allenfalls geduldet oder im schlimmeren Fall ausgebeutet oder ausgegrenzt. Ich würde sagen, das ist irgendwo, sehe ich so als den universalen Satz, der auch eigentlich gar nichts mit, in gewisser Weise würde ich auch sagen, ist nachher ein Sprung da. Der hat eigentlich gar nichts mit Landverheißungen zu tun, sondern ein allgemein menschliches Recht, dass ein Mensch die Möglichkeit haben muss, sicher auf einem Fleck wohnen zu können und da kein Fremder zu sein. Und das hat eigentlich dann mit der spezifischen Landfrage des verheißenen Landes nicht notwendigerweise was zu tun. Das sind vielleicht auch nochmal zwei Dinge, die man auseinandernehmen kann. Und wo man eben die heute ja wirklich in allen Ländern so aktuelle Flüchtlingsfrage. Und da glaube ich, ist wirklich die Exodus-Linie eine ganz wichtige Linie zu sagen, das ist das, was uns die Bibel erzählt und was man sicher auch auf andere Völker oder auf die Allgemeinheit übertragen kann. Der Gedanke, dass Menschen eben nicht Fremde sein sollen, auch die vielen Gesetze der Tora, die eben sagen, du sollst dich nicht so verhalten, denn du weißt, was es heißt, Fremder gewesen zu sein. Und das wäre sicher ein ethisches Programm, das natürlich allen Machtansprüchen entgegengesetzt ist, aber da wäre dann vielleicht auch die Aufgabe sowohl der Kirche als des Judentums zu sagen, wir haben zumindest eine andere Weltanschauung, die dagegen geht und die das Recht des Stärkeren nicht anerkennt. Und dann käme als spezifische Frage für das Land hier eben die Frage der Landverheißung. Und da, ich glaube, da haben Sie recht, Herr Reiners, man muss einfach als Tatsache hinnehmen, dass Leute hier mit den Landverheißungen argumentieren. Und wir können es von daher nicht ignorieren, sondern sozusagen das Beste, was man tun kann, ist zu versuchen, Argumentationen zu entschärfen. Und so wie ich das eben teilweise beim Buch Josua gemacht habe, rabbinische Traditionen zu zeigen, die eben gerade den Bann und solche Sachen eigentlich verhindern wollen. Und ich glaube, das ist zumindest hier im Land die einzige Möglichkeit, diese Diskussion zu führen. Wir können die Theologie da nicht vorlassen. Ja, aber jetzt sind noch Anne und Cor.
So, also jetzt ist schon sehr vieles gesagt worden und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zusammenbekomme, was ich sagen wollte. Finde die politische Argumentation viel durchschlagender und da gefällt mir das Wort Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite, wenn hier steht, jede Gruppe von Menschen möchte gern dauerhaft ein Stück Land bewohnen, ja natürlich, aber da gibt es die Sinti und Roma, die sind verfolgt worden, da gibt es Muslime, die irgendwo verfolgt werden. Sollen die jetzt alle ein Stück Land bekommen, eines für sich? Oder sollen die in ihrem Land gerecht und mit Rechten leben können? Deshalb habe ich die Frage, was ist eigentlich theologisch gesehen das Mehr bei der jüdischen Seite, dass es rechtfertigen würde, da aber nun genau ein Land für alle Juden zu bauen? Verstehen Sie, was ich
Ja,
meine? Gibt es da ein besonderes theologisches, politisches oder welches Recht, das gegenüber anderen geltend zu machen? Da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Zumindest wäre es schön, da noch etwas mehr zu hören. Und da höre ich bei den Christen, bei den christlichen Äußerungen eigentlich nur so etwas aus sich aus der Verantwortung herausstehlen, statt zu begründen, haben wir eine Verantwortung und haben wir eine Veranlassung dazu, überhaupt etwas zu sagen. Also die christliche Seite, die finde ich nun schon ganz abartig. Aber es ist unreine gesprochen.
Ja, ich sehe zunächst wirklich die Frage, was heißt das, dauerhaft ein Stück Land bewohnen? Heißt das, dass das Individuum sicher auf seinem Land, in seinem Haus leben kann? Meint das, dass es einen Staat geben soll? Die Formulierung ist auch ein bisschen verwaschen, könnte man sagen. Es ist nicht wirklich klar, was damit gemeint ist. Ich glaube schon, dass im Hintergrund auch steht die Konzeption, die ja eigentlich die Amerikaner am Ende des Ersten Weltkriegs gebracht haben, mit Wilson zu sagen, jede Nation hat ein Recht auf einen Staat. Und das hat ja dann auch die Schaffung der neuen Grenzen in Europa mit sich gebracht, die sich eigentlich nicht als besonders friedensfördernd erwiesen hat. Und natürlich, Anna hatte gerade die Sinti und Roma erwähnt, aber es gibt ja auf der ganzen Welt eine Menge Völker. Zum Beispiel die Kurden auch, wo niemand bestreiten würde, dass sie ein eigenes Volk sind. Aber andererseits ist man auch nicht der Meinung, man müsste ihnen einen eigenen Staat geben. Also dieses Prinzip hat nie wirklich für alle Völker funktioniert. Und auch da, also das ist nicht nur Israel, sondern da kann man auch fragen, wer hat das Glück, dass man ihm das Recht zugesteht und wer nicht. Das spielt sicher auch mit. Aber ich glaube, man kann auch die Frage stellen, ist es wirklich diese nationale Definition? Braucht wirklich jede Nation ihren Staat oder kann man eine andere, nicht an Ethnizität oder sonst was gebundene Lösung finden, einfach zu sagen, dass es irgendein Regierungsapparat, was auch immer, gibt, der dafür sorgt, dass die Menschen, die in einem bestimmten Land leben, dort sicher leben können, ohne dass das irgendwo weiter definiert worden ist. Das fände ich auch nochmal wichtig. Und natürlich die Frage, ob Israel ein Sonderrecht hat, hat natürlich mit der Bibel zu tun. Weil man kann natürlich, denke ich, aus den biblischen Texten nicht die Bedeutung des verheißenen Landes ignorieren, das ist völlig klar. Aber die Frage ist eben, wie geht man da heute mit um? Und das ist sicher auch etwas, was der Text uns eben nicht liefert. Also ich denke, wir haben einerseits schon einen Abriss der, würde ich schon sagen, modernen Exegese, wie sie eben die Entwicklung der Landtheologie in der Bibel sieht, also da auch, was für die katholische Kirche sicher nicht selbstverständlich ist, eigentlich moderne historische Bibelkritik akzeptiert, zu sagen, das Deuteronomium ist eben nicht am Sinai bzw. im Land Moab gegeben, sondern ist zur Zeit Josias gegeben worden. Und die Theorie des Bands stammt nicht aus der Zeit von Josua, sondern ist eine Rückprojektion. Also da sind sie sehr modern und auf neuestem wissenschaftlichen Stand, könnte man sagen. Aber sie machen natürlich nicht den Schritt und ich bin nicht sicher, ob man es diesem Dokument kritisch anmerken muss, weil es eben eine Auseinandersetzung mit biblischem Text ist. Aber für eine Kirche, die sich mit dem heutigen Konflikt auseinandersetzt, müsste man natürlich noch weitergehen und sagen, also okay, wir haben jetzt diese Exegese gemacht, was bedeutet das für heute? Und hat die Landverheißung immer noch eine Bedeutung? Was machen wir damit, dass da andere Leute im Land leben, die eben keine Kanaanäer sind, die nicht unter den Bann fallen? Kommen da noch andere Kategorien rein? Und das wird uns hier eigentlich nicht beantwortet, würde ich sagen. Wie gesagt, dem Dokument selber würde ich das nicht ankreiden, aber die katholische Kirche als Ganze müsste ja eine Antwort darauf finden. Einen Versuch werden wir im nächsten Text, zu dem wir wahrscheinlich erst nächstes Mal dann kommen, eben in dem Pastoralbrief von Michel Zerbach, dem Emeritus-Patriarchen von Jerusalem, einem palästinensischen Christen sehen, der eben auch aus seiner Betroffenheit die Dinge noch mal ein Stück anders angeht. Was auch nicht heißen muss, dass wir ihm unbedingt zustimmen werden, aber jedenfalls aktualisiert er die Sache sehr. Cor, du bist noch stumm geschaltet.
Ich muss ihm noch suchen. Hier bin ich. Ja, ich finde diese Diskussion auch sehr spannend und ich denke jetzt im Moment, weil die ganze Zeit schon, ich kann doch auch nicht an den Eindruck entspannen, dass das Problem mit dem Zionismus, weil ich habe Bücher gelesen von Shlomo Sand, Eva Illus, mehrere also israelische Historiker, die sehr kritisch über den Zionismus denken. Und das lese ich auch in Zeitungen, in niederländische, deutsche, englische, französische. Und auch, wenn es um den Christentum oder wir in Europa, ich bin jetzt so weit, dass ich schon länger denke, auch nach Diskussionen, die ich in den Niederlanden gemacht habe, auch in einer Kommission von der katholischen Kirche, wo ich drin war, haben wir als Europäer unser Problem mit dem Judentum und dem Anti-Judaismus oder Antisemitismus, diese Frage, weil da war man auch aufgeregt, hat, nicht einfach weggeschafft im Mittleren Osten. Und dann kommt noch dabei, dass auch historisch gesehen die Franzosen und die Engländer da einfach eine Striche gesetzt hat und das ist Syrien und man nicht gesehen hat, was das mit diese Völker, die da gewohnt haben, getan hat und noch immer tut. Also, wie gehen wir mit dieser Verantwortlichkeit um? Das ist, was Frau Meurer auch gesagt hat. Also, da bin ich sehr, ja, sehr pessimistisch auch und denke ich, ja, wie können wir unsere Politiker, also die europäischen Politiker auch, darauf deutlich machen, dass, wie sie jetzt machen, also so sehe ich das, dass es damit keine Lösung kommt. Ne? Und dann macht so jemand wie in Amerika oder auch mit Putin, hilft dabei noch weniger. Also ich bin sehr pessimistisch und bin jetzt so weit, dass ich mich da, ja, jetzt mal mich mit, in der Tat mit Mystiker, wie der Kammerschild oder was Dietrich Bonhoeffer getan hat oder ältere Mystiker und damit Menschen dann in Predigten oder bei einem Friedensgebet da was zu helfen von, vielleicht hilft das uns, um damit fertig zu werden, das Wort zu gebrauchen. Also, das denke ich. Also haben wir unser Problem nicht in das Mittlere Osten geschafft.
Ja, da kommt wirklich eben auch noch mal der Gedanke, wie gehen wir eben heute mit diesen Verheißungen um? Und da war natürlich auch gerade im 19. Jahrhundert, das war besonders in England, die anglikanische Kirche, die eben auch mit solchen Vorstellungen gekommen ist, die Juden müssen in ihr Land zurückkehren, damit Jesus wiederkehren kann. Das ist eigentlich das ist bevor der jüdische Zionismus beginnt, fangen eigentlich die Anglikaner schon damit an. Und das heute machen das die Evangelikalen in den USA. Du hattest Shlomo Sand erwähnt. Ich glaube, da ist wirklich eins von seinen Büchern. Also Shlomo Sand ist emeritierter Professor für Geschichte von der Universität Tel Aviv. Er hat mehrere Bücher, die auch ins Deutsche übersetzt sind, geschrieben. Und für unseren Zusammenhang wäre das Buch interessant. Ich glaube, auf Deutsch heißt es, wie das Land Israel erfunden wurde oder so ähnlich. Da beschreibt er nämlich, wie durchaus es eben auch im Judentum der Zeit Jesu bei Philo von Alexandrien zum Beispiel schon auch eine starke Spiritualisierung des Judentums gibt, wie es für eine Menge jüdischer Theologen das Land zwar irgendwie eine Vision war, aber keine konkrete Wichtigkeit hatte. Und eben auch noch mal, das hatte ich damals, als wir die Texte über den Zionismus gelesen haben, ein bisschen gezeigt, wie der konkrete Versuch von Menschen, die Verheißungen umzusetzen, von religiösen Juden erstmal sehr kritisch gesehen wurde. Also das zeigt Shlomo Sand eigentlich sehr gut in seinem Buch und kann, glaube ich, auch nochmal einen ganz guten Hintergrund zu geben, wie auch jüdischerseits sich die Landfrage über die Jahrhunderte entwickelt hat. Und dass sie eben keineswegs so, würde ich sagen, jetzt mal kurz platt ist, wie das heute manche Rabbiner in Israel verkünden. Das ist wesentlich komplizierter.
Es
Herr
heißt
Aust.
die Erfindung
Ja.
Israels.
Die Erfindung Israels, ja. Also eben
Habe
auf
es
die
also
hebräische
gelesen.
Ausgabe heißt wörtlich, wie das Land Israel erfunden wurde, und so ähnlich ist eben der deutsche Titel.
Ich hab das gelesen, also
Ja.
im Besitz, ja.
Herr Aust.
Nur noch ein Gedanke, um da anzuschließen. Dieselben Probleme haben wir ja im Prinzip in Afrika auch. Das sind alles Folgen der Kolonialpolitik der Europäer. Da sind dann irgendwie Grenzen gezogen worden, die ethnisch überhaupt keinen Sinn machen. Deswegen haben wir den Konflikt in Uganda gehabt, diese Genozide da, dass die sich gegenseitig abschlachten. Und das, ja, also diese Idee des Vielvölkerstaates hat ja auch nicht geklappt. Das gab es ja auch mal irgendwie Österreich, Ungarn und solche Dinge. Ich finde auch die Idee, jetzt so für mich als Geschichtslehrer auch diese Idee des Nationalismus oder des Nationalstaates ist ja durchaus fragwürdig. Na, also ich kann dieses Bedürfnis nach Heimat und Zugehörigkeit, das kann ich alles nachvollziehen, aber es hat halt unglaublich geschichtlich betrachtet, historisch betrachtet, zu unglaublich viel Leid, Krieg und Tod und geführt und führt es nach wie vor. Und das finde ich halt nach wie vor dramatisch. Und deswegen finde ich diese ganze, ich sage jetzt mal, religiös-göttlich begründete Landnahme, Go-West-Mentalität, Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, in Nordamerika ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Gestorben sind die indigenen Kulturen, ne? Also in Amerika und anderswo auf der Welt. Also ja, ich finde es ganz schwierig. Ich finde das, was eben Frau Zucchetto gesagt hat, so eigentlich, ja, schöpfungstheologisch hat Gott uns eine Welt gegeben und wir als Menschen müssen irgendwie gucken, dass wir sie schützen und gerecht aufteilen. Ne? Also das wäre eigentlich die Idee. Aber ich weiß nicht, wer kriegt das hin? Also schaffen wir Menschen das? Die UNO versucht es ja immer mal wieder, aber auch die UNO ist ja total geschwächt im Moment. Staaten zahlen nicht mehr, die USA will nicht mehr irgendwie Geld geben, viele andere ziehen sich auch zurück. Also ich sehe, also ich bleibe am Ende leider, muss ich sagen, pessimistisch. Also ich habe natürlich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass wir Menschen das irgendwie in den Griff kriegen, aber im Moment sehe ich uns wirklich auf keinem guten Weg, muss ich einfach mal so sagen.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch eher ein pessimistischer Mensch in dieser Hinsicht, und versuche trotzdem noch zumindest meine eigene Theologie sauber zu halten oder sie hinzubekommen, würde ich sagen, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das irgendwas beeinflussen kann. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, ich will mir diese Texte nicht wegnehmen lassen von Leuten, die sie so interpretieren. Und mir auch nicht einreden lassen, dass das Gottes Wille sei. Und von darum ist es mir wichtig, ja, diese Interpretationen zu machen und das nicht einfach anderen Leuten zu überlassen. Und darum eben ja, auch gegen solche fundamentalistischen Interpretationen anzugehen. Das ist eben, wie gesagt, auch wirklich hier in meinem Kontext nochmal wichtiger, weil Leute sich eben hier wirklich Bibelzitate an den Kopf schmeißen. Das ist eben vielleicht in Nordamerika kann man das heute vielleicht, aber weil ich auch nicht hundertprozentig sicher bin, eher als Vergangenheit ansehen. Aber hier sind diese Sachen aktuell und da merke ich einfach, dass mir wahnsinnig wichtig ist, eben eine Gegeninterpretation auch dazu zu schaffen. Und wie gesagt, das fällt nicht anderen zu überlassen, auch wenn im Moment völlig klar ist, wer die stärkere Hand hat. Da mache ich mir keine Illusionen, aber einfach um die Texte für mich selber nicht zu verlieren, zumindest ist mir das wichtig, das zu machen. Und ja, und ich denke aber auch, weil wir eben sehen, dass der Kolonialismus kann ja eigentlich überhaupt nicht gedacht werden ohne diese fundamentalistische Bibelinterpretation. Und auch von daher ist es also auch jenseits und über den israelisch-palästinensischen Konflikt hinaus, glaube ich, nochmal wichtig, eben diese Landfragen zu sehen. Und ja, also Nationalismus ist auch was, was ich eher ablehne, auch aus geschichtlichen Erfahrungen. Und Sie erwähnten gerade kurz das österreichisch-ungarische Reich. Und ich glaube, diese vier Völkerreiche waren im Vergleich, weil sie waren natürlich keine Demokratien, aber im Vergleich waren sie vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also es gibt hier in Israel natürlich auch eine Minderheitenforschung, aber es gibt wachsende Forschungen darüber, dass das Osmanische Reich, wenn man es denn nicht von außen zerstört hätte und es sich selber hätte reformieren lassen, einfach von seiner Ideologie her viele Sprachen, Ethnien, Religionen zu enthalten, die auch eigentlich alle, also alle Religionen hatten damals ja einen gesicherten Status, dass das eigentlich was hätte bringen können. Ist natürlich in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, war es vorbei. Aber zwischen der Jungtürkischen Revolution und 1914 gab es da eine Menge Hoffnung, auch von Leuten hier im Land, Juden, Christen, Muslime, die dachten, dieser osmanische Schirm könnte vielleicht irgendwas sein, was uns allen ermöglicht, einerseits eine gemeinsame Identität zu haben. Wir sind alle osmanische Staatsbürger, aber wir haben auch unsere religiöse, kulturelle Identität dabei. Kann man natürlich nicht wieder herholen, aber es kann zumindest zeigen, dass es auch noch was anderes als Nationalismus gibt. Anita.
Ja, mir ist eben, also ich glaube, dass man einfach Land und Staat und Nationalismus, dass man das auch nochmal auseinanderhalten muss. Und der Aus eben sagte, ich bin ja noch älter und groß geworden mit dieser Idee, als die Schlagbäume überall fielen, dieses vereinte Europa und zu sagen, man ist Europabürger. Es wäre schön, wenn wir überhaupt keinen Pass mehr hätten, sondern es würde einfach reichen, mit einem europäischen Pass unterwegs zu sein. Ich war immer total stolz, wenn ich irgendwo in Frankreich, irgendwo unterwegs war und man hat meinem Akzent nicht angemerkt, wo ich herkam. Das hat mich immer total stolz gemacht. Ich habe mich immer geschämt, wenn irgendwie man so, weiß ich nicht, so spezifische deutsche Geschichten irgendwohin transportiert hat und nach Essgewohnheiten und was auch immer. Also so, das, und also ich glaube schon, dass es diese Vorstellung eigentlich auch gibt. Und ich wollte noch mal zurück zu dieser Frage von Gerechtigkeit. Jetzt kommt ja gerade auch noch mal in der Diskussion, wie verhalten wir uns gegenüber Israel, dass auf einmal doch das Völkerrecht Priorität hat und dass das Völkerrecht eingehalten werden muss. Und dahinter stecken ja im Grunde genommen die Menschenrechte. Und eigentlich ist das, was die Menschenrechte sichert, Das ist ja schon eigentlich die Idee zu sagen, das ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die sichert eigentlich, und das ist ja im Grunde genommen eigentlich gemeinsam in den monotheistischen Religionen angelegt. Und dieses Potenzial würde ich mir auch nicht gerne kaputt machen lassen. Und ich glaube, dass dieser Nationalismus, der ist interessengeleitet. Es geht wirklich darum, dass da Leute einfach was von haben, von diesen Grenzen, von Zöllen. Das kriegen wir ja gerade wieder mit. Es geht wirklich nur um Börsen und weiß ich nicht. Und es geht eben nicht darum, dass es den Menschen dabei gut geht. So, und also das ist ja so, dass die einen gegen die anderen ausgespielt werden und das immer auch missbraucht wird im Grunde genommen. Und das kann man in diesen ganzen biblischen Geschichten auch sehen. Und es gibt ja eben solche und solche Geschichten. Es geht ja auch, also die ganze Zeit auch die vielen Geschichten, die irgendwie ums Land spielen und um die Frage, wie werden Fremde integriert oder auch nicht integriert, die haben ja immer auch was damit zu tun, dass diese Frage von Gerechtigkeit schon auch eine höhere ist. Und ich habe eben gedacht, Tamar, wo du das gesagt hast, das Land ist uns gegeben, damit die Tora gelebt werden kann. Und was passiert, wenn man die Tora nicht mehr leben kann, weil alles so kaputt ist und so voller Hass ist? Was ist denn dann eigentlich?
Dann verliert man das Land. Auch das steht in der Bibel. Das Land wird euch ausspeien. Das steht in Levitikus zum Beispiel. Ja, wenn man die Tora nicht mehr lebt, hat man kein Recht mehr auf das Land. Anne.
Wenn es stimmt, dass sich in der Realpolitik der Stärkere durchsetzt, um Konflikte zu lösen, dann sind wir in einer Kette von Gewalt, weil der Schwächere sich das nicht einfach annimmt, sondern dagegen haut, Terrorismus und so. Dann sind wir nicht dann doch wieder bei der Frage, was die Religionen machen können, wenn sie mehr zusammenarbeiten, wenn sie zum Beispiel dieses Postulat der Gerechtigkeit auf ihre Fahnen schreiben würden und da wirklich mal mit Macht und Stärke und was auch immer da reingehen würden. Dann könnte doch wieder so etwas wie eine Hoffnung sich für die Menschheit zusammenkommen. Vielleicht sie ist ja da ein Weg. Ja, Das war jetzt nur noch mal die alte Frage, was können die Religionen tun?
Ich glaube, ein bisschen werden wir dann beim nächsten Mal in dem Text von Michel Sabach hier einen lokalen Antwortversuch sehen, der eben als der erste Palästinenser, der zum lateinischen Patriarch von Jerusalem ernannt worden ist, versucht hat, eben aus seiner Perspektive und auch für die palästinensischen Christen hier im Land die Dinge anzugehen, eben in seinem Pastoralbrief, der vielleicht auch eben vom Titel her schon einiges verrät, die Bibel heute lesen im Land der Bibel. Das ist nicht irgendwas, was sonst wo ist, sondern es geht uns direkt an. Und das werden wir uns ein bisschen genauer ansehen. Ich hatte ja auch, wer Lust hat, den ganzen Brief zu lesen, den hatte ich auf Englisch mitgeschickt. Und ja, können wir dann, ich denke, das sind auch einige interessante Parallelen, sowohl zu dem Text der Bibelkommission als auch von dem von Johannes Paul II. Aber er bringt es eben in seiner lokalen Position auf bestimmte Punkte, die ihm wichtig sind. Und ich glaube, das kann ganz spannend werden. Ich werde auch noch mal gucken, dass ich zum Abschluss vielleicht noch einen Text, der auch oder zwei, die ein paar Postulate noch bringt, wird wahrscheinlich auch erst wieder nächsten Dienstag kommen, denn Montag ist Shavuot. Also was Sonntagnachmittag nicht da ist, wird frühestens Dienstagnachmittag kommen. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch die einigen Seiten von Michel Zerbach. Aber einfach so, um zum Abschluss noch was zu haben, gucke ich noch mal, ob ich noch ein paar Ergänzungen, sei es auch, dass sie ihn vielleicht zur Lektüre überlassen bleiben, aber damit wir noch was Abschließendes haben. Gut, dann ja, ich
Kam
fand
auch
es
noch gerade
total spannend.
von Michael Sabah, gab es auch bei Stimmen der Zeit einen interessanten Artikel zum 7. Oktober quasi im letzten Jahr, also 24 jetzt zum
Also er
7.
ist inzwischen eben auch schon ein älterer Herr, also
Oktober.
1933 geboren, aber eben, wenn ich jetzt offen doch noch aktiv. Es sind auch Bücher von ihm veröffentlicht worden. Ich weiß aber nicht, wie weit Dinge auf Deutsch übersetzt worden sind. Das habe ich nicht nachgesehen. Also er ist schon wohl, also sicher auf katholischer Seite, sicher der führende palästinensische Theologe und eben auch in seiner Position als Patriarch von Jerusalem natürlich jemand, der auch eine sehr wichtige Position eingenommen hat. Ja, also diese Lokalstimme dann beim nächsten Mal. Gut, bis nächste Woche.